Man versucht sie natürlich immer, die Illusion zu schaffen, dass es weitergeht. Und das galt jetzt ja auch. Also wir mussten gucken, was sind die Begrenzungen und wie können wir uns darüber hinaus denken und letztendlich durch die Kunstform, die wir haben, auch diese Räume öffnen.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Kultur im Ohr. Ich heiße Viola Gräfenstein. Ich bin leidenschaftliche Hörfunkjournalistin, Podcasterin, Sprecherin und liebe Kunst und Kultur. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die sich neue, erfolgreiche Wege in ihrem Kulturbereich kreativ geschaffen haben. Außerdem liefere ich Tipps, wie ihr euch als Kulturschaffende digital höher und sichtbarer machen könnt. Denn mein Ziel ist es, Kulturschaffenden mit neuen Impulsen zu helfen. In dieser Folge spreche ich mit dem Leiter des Ballett am Rhein, Demis Volpi. Der Chefchoreograf erzählt uns, wie er seine Kompanie bisher durch die Corona-Zeit gebracht hat, wie Training und Proben ablaufen und welche drei Dinge er aus dieser Zeit mitgenommen hat, die er gerne weitergeben will.
Erst einmal vielen herzlichen Dank, Herr Volpi, dass Sie bei dem Podcast mitmachen und vielleicht können Sie einmal etwas über sich erzählen.
Ja, danke. Danke, dass ich dabei sein kann bei dem Podcast und ich freue mich über unsere Erfahrungen hier beim Ballett am Rhein dann auch ein bisschen reden zu können. Über mich, also ich bin in Argentinien zur Welt gekommen, da bin ich geboren und bis ich 14 Jahre alt war auch aufgewachsen. Ich bin dann nach Kanada 2 Jahre. Dort habe ich meinen Schulabschluss gemacht in der Ballettschule Kanadas National Ballet School in Toronto und bin von dort aus dann in die John Cranko Schule, um nochmal als staatlich geprüfter Balletttänzer mein Diplom zu machen nach 2 Jahre und bin dann in Stuttgarter Ballett als Tänzer reingekommen, wo ich dann auch lange getanzt habe, bis ich dann Hauschoreograf dort wurde und angefangen habe, meine eigenen Stücke zu entwickeln und habe dann sehr früh aufgehört, selber zu tanzen und habe mich dann ja sehr diese Kunstform des Weltenschaffen, sag ich mal, gewidmet. Die Pandemie-Spielzeit sozusagen, da habe ich hier als Ballettdirektor und Chefchoreograf das Ballett am Rhein begonnen in Düsseldorf und Duisburg.
Begonnen und sozusagen fast wieder aufgehört, kann man ja fast sagen. Also als die Pandemie kam, kam erstmal gar nichts mehr,
das
oder?
Erstmal gar nichts. Wir haben also viel Kraft darin investiert, zu gucken, wie hält man das Ensemble einfach lebendig, sage ich mal. Erstmal, wie kommt man irgendwie zusammen, was sehr schwierig war, zum Teil auch unmöglich. Aber auch, wie können wir das den Tänzerinnen und Tänzern ermöglichen, dass sie in Form bleiben, dass sie auch geistig sich weiterentwickeln können und nicht nur körperlich. Und haben uns sehr mit verschiedenen Arbeiten beschäftigt. Also wir haben ja weiter produziert, Stücke produziert und kreiert und neue Sachen entwickelt. Aber es geht eigentlich erst jetzt richtig los.
Wie haben Sie das geschafft, Ihre Tänzerinnen und Tänzer über diese Zeit zu bringen?
Wir haben natürlich die körperliche Komponente, um die wir uns zu kümmern haben, also dass die Tänzer weiter, die Company weiter trainieren konnte, aber auch natürlich zu gucken, wie geht's den Einzelnen, auch psychisch, auch in so einer Situation, weil das auch einfach eine große Belastung war und viele hier allein waren und noch kein soziales Umfeld hier hatten. Mittlerweile ist es alles viel offener geworden und wir können auch gemeinsam Training machen. Es hat sich sehr gelockert. Aber wir haben die Zeit auch genutzt. Wir haben Dinge entwickelt, wir haben Stücke entwickelt und wir freuen uns jetzt, dass es endlich losgeht und dass wir das zeigen können.
Wie haben Sie die Menschen zusammengeführt letztendlich?
Das Zusammenführen war eher das Schwierigere, also Menschen zusammenzuführen, weil wir uns einfach nicht kannten. Und normalerweise würde man eine Premierenfeier haben, wo man gemeinsam auf eine Produktion zurückblicken kann und sich darüber austauschen kann. Man würde vielleicht mit dem Team hier einmal Mittagessen gehen oder wie auch immer. Und das ging alles nicht. Das war nicht möglich. Das heißt, es waren viele Einzelgespräche, die man geführt hat. Wir haben das irgendwie gemacht, so wie alle anderen auch. Und die neuen Kreationen, also die neuen Stücke, die entstanden sind, für mich war das von vornherein klar. Also Theater hat immer Grenzen. Also man kommt rein und der Ballettsaal ist so groß, wie der ist. Und das ist auch ohne Pandemie. Man hat immer eine Begrenzung. Der Körper hat auch Grenzen. Man versucht sie natürlich immer die Illusion zu schaffen, dass es weitergeht. Und das galt jetzt ja auch. Also wir mussten gucken, was sind die Begrenzungen und wie können wir uns darüber hinaus denken und letztendlich durch die Kunstform, die wir haben, auch diese Räume öffnen.
Also die Tänzerinnen und Tänzer wurden mit in den Prozess einbezogen?
Wie immer. Also ja. Das ist also eigentlich ganz normal. Man geht in den Ballettsaal und man fängt an zu kreieren und das ist ein Dialog.
Ja, und sind die sich, wie kann man sich das vorstellen? Die standen auf Abstand?
Erst auf 6 Meter Abstand haben wir gestanden. Dann waren das 3 Meter und da ist es erstmal geblieben. Dann wurden jetzt für diese Spielzeit Testverfahren entwickelt, so dass wir die Mindestabstände verringern können. Wir haben keine Duette gemacht, der Tanz ist ja, das ist ja das, die größte Schwierigkeit, weil im Tanz ist ein Dialog immer ein Duett. Also das ist so, wenn man sich begegnet, das funktioniert über die körperliche Begegnung, anders ist es sehr schwer darzustellen, geht auch, aber das ist nicht die Form, die man sonst so hat und es ist nicht so direkt vermittelt dann und das fehlte und das war ein großes Manko, finde ich auch in der letzten Spielzeit, dass man das nicht hatte.
Sie sind ja mit einer Vision gekommen, also da wäre die Frage, konnten Sie die Visionen, die Sie so hatten, umsetzen bisher oder nicht?
Nee, also die Vision, die wir hatten oder die ich habe für die Kompanie, das war bis jetzt, es war nicht möglich, das umzusetzen. Also ich fange hier an eigentlich mit einer großen Hypothek, wenn man so will, weil das einfach nicht möglich war, das zu tun, was wir uns vorgenommen hatten.
Was hatten Sie sich vorgenommen?
Naja, wir hatten uns vorgenommen, Ballett, also uns das Anfühlen des Ballette anzuschauen. Also wie erzählt man eine Geschichte durch Tanz? Wie geht man an eine Handlung heran? Wir hatten auch einen Spielplan erstellt, der einfach so durchdacht war und plötzlich musste man alles auf den Kopf stellen und in der letzten Minute Entscheidungen treffen. Das ist natürlich immer, also es bleibt ein Kompromiss. So, und trotzdem ist uns, glaube ich, manches sehr gut gelungen, aber und die Stücke, die man auf Abstand machen konnten, haben wir dann auch gemacht. Es gab zufälligerweise Stücke, die auf Abstand waren. Die haben wir dann natürlich sofort nach vorne geschoben, damit wir sie früher aufführen konnten. Aber ich denke, wir müssen uns jetzt dahin arbeiten. Also diese Spielzeit sieht eher danach aus. Ich denke, die nächste wird nochmal stärker zum Ausdruck bringen, wo wir hinwollen.
Ja. Es können ja auch nicht alle tanzen. Wahrscheinlich ist das auch sehr frustrierend für die Tänzerinnen und Tänzer, dass nicht alle auf der Bühne sein können.
Nee, also nicht bei jeder Produktion sind alle dabei. Aber ich denke, wir haben das gut aufteilen können. Also es waren, ich würde sagen, eigentlich alle sehr gut beschäftigt. Ja.
Und wie haben Sie das geschafft? Also jetzt ist die Kompanie so ein bisschen zusammengewachsen, kann man das sagen?
Es fängt jetzt an, also man merkt das jetzt auch, so wie sich die Gruppen bilden und wie die hier das Balletthaus verlassen. Das ist dann nicht immer so eins nach dem anderen, sondern das ist natürlich was ganz anderes, ja.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung oder hat in der letzten Zeit gespielt?
Also ich bin da eigentlich noch skeptischer als vor der Pandemie, muss ich ehrlich sagen. Ich meine damit, dass Theater ist eigentlich die Begegnung, also und es ist die Begegnung zwischen den Menschen, die auf der Bühne stehen. Es ist die Begegnung unter den Zuschauern und dann ist es die Begegnung der beiden Kollektive untereinander und wie diese Energie dieser beiden aufeinander zugeht und wie man aufeinander zugeht, wie man aufeinander reagiert, was man damit nimmt als Darsteller. Von einem Zuschauer, der da sitzt, oder von einer Gruppe von Zuschauern, der da sitzt. Also das ist nicht auf einem digitalen Medium zu rüberzubringen. Das ist einfach, das findet nicht statt. Das findet einfach nicht statt. Und das sieht man auch bei den ganzen Videokonferenzen, die wir gemacht haben. Ja, man kann gewisse Informationen mitteilen über eine Videokonferenz, aber es gibt so viel nonverbale Kommunikation, die bei jeder Begegnung stattfindet und die findet nicht statt. Und man weiß ja niemand, nicht mal bei wenn 15 Leute bei Zoom sitzen, wer wem anguckt. Ja, das ist so wirklich nicht das, was wir unter einem menschlichen Austausch verstehen. Und Theater ist eigentlich die kultivierteste Form, die wir als Menschen haben bis jetzt, diesen Austausch zu zelebrieren. Und wenn das nicht stattfindet, wenn wir nicht da sind, wenn wir nicht anwesend sind, kann das gar nicht stattfinden. Also ich denke, wir haben alle was probiert, auf dieses Medium zu übertragen. Wir haben alle versucht, das habe ich ja auch gemacht. Ich habe ein Stück komplett umgebaut für einen Film und das hat auch zu einem gewissen Punkt funktioniert. Aber das Theater wurde damit nicht ersetzt.
Ganz klar. Dennoch hat ja das Ballett am Rhein, die Deutsche Oper, also Sie haben hier eine App, eine Augmented Reality Oper, glaube ich, an den Start gebracht und eine AR-App, oder wie heißt die genau? Opera, ja, genau.
Ja, nee, das sind auch super wichtige Entwicklungen. Also das will ich gar nicht, will ich gar nicht sagen, dass es nicht so ist.
Aber was ist das genau? Können Sie dazu nochmal was sagen?
Also die OPAR ist eine App, die das Haus, das Gebäude des Theaters, also von beiden Häusern, sowohl in Duisburg auch als in Düsseldorf, erlebbar macht. Durch verschiedene Performances, die im digitalen Raum stattfinden. Man kann sich auch als Zuschauer plötzlich, wenn man, also zum Beispiel in Düsseldorf, wenn man von der rechten Bühnenseite, also auf der rechten Straße steht, kann man sein Handy auf die Bühne richten, dann steht man plötzlich hinter der Bühne. Das heißt, man kann sich backstage fotografieren lassen. Das sind tolle Erlebnisse. Aber, und das ist auch eine großartige Begleitung von dem, was wir tun. Aber das ist nicht die Kunst, die wir machen. Also das ist, so wie ein Programmheft auch wichtig ist und auch inhaltlich uns was vermitteln kann, so wie eine Einführung das macht, kann das eine App auch auf eine vielleicht in dem Fall spielerischere Art und Weise, was wirklich gut ist, kann uns begeistern, anziehen, aber das kann nicht unsere Kunst in irgendeiner Form ersetzen. Ne?
Wie sieht das mit der freischaffenden Szene aus? Würden Sie sagen, das sieht weiterhin schwierig aus oder worauf muss sich diese Szene einstellen?
Also es ist unterschiedlich. Also ich denke, dass viele meiner Kollegen ähnlich wie wir auch agiert haben, indem man den Künstlern, die freischaffend sind und als Gast eingeplant waren, Ersatzproduktion angeboten hat oder angeboten hat, sich was Neues auszudenken, was Corona-konform wäre. Und den Weg sind wir auch gegangen und bei uns haben eigentlich das fast alle auch angenommen. Also eigentlich fast alle Künstler, die eingeladen waren, sind auch in irgendeiner Form gekommen und waren dabei im letzten Jahr. Und das war auch wichtig, dass man diese Menschen, an denen man letztendlich auch glaubt und dass man sie auch mitträgt. Dafür haben wir auch eine Verantwortung, wenn man in so einer Position sitzt, wie ich jetzt. Aber einfach ist es nicht. Und ich denke auch, dass die Auswirkungen jetzt noch schwieriger werden, weil jetzt haben sich die Sachen nach hinten verlagert, angestaut sozusagen, und dann die Premieren, die waren, wurden jetzt zum Teil verschoben, aber das heißt, die Künstler haben die Arbeit schon gemacht, sie werden dann später nicht bezahlt und so, also müssen aber trotzdem anwesend sein. Also ich denke, die Schwierigkeit wird noch jetzt, es wird dauern, bis sich das ausgleicht, der Stau sozusagen.
Wie schaffen Sie es, Ihr altes Publikum zurückzuholen?
Das ist gerade die Schwierigkeit. Also das war auch ein Grund, warum ich mich sehr oder wir sehr vorsichtig waren beim Ballett mit den digitalen Angeboten, weil man kann sich nicht einen Eindruck erschaffen von einer Kompanie, wenn man sie über dieses Medium sieht. Und ich will einfach, dass die Leute jetzt reinkommen und das erleben können. Ja, wie man sie reinholt, ist eine gute Frage. Also ich denke, erstmal geht es darum, diese Hemmschwelle zu überwinden. Genau, danke. Was bedeutet das, in einem Raum zu sitzen mit anderen Menschen? Auch allein, wie verhalte ich mich? Das ist ja auch immer, das ist sowieso im Theater für viele ein bisschen eine Hemmschwelle. Und jetzt plötzlich sind die Verhaltensregeln für alle neu und man weiß nicht genau, wie begrüßt man sich. Das hatten wir heute ja auch, als wir uns gesehen haben. Der eine kommt mit dem Ellenbogen, der andere mit der Faust und will da irgendwo anstoßen. Und das ist alles neu und das sind alles Dinge, die es erschweren, sich auf so eine Situation einzulassen. Und ich denke, wenn man ins Theater geht und nicht weiß, brauche ich da einen Impfnachweis und dies oder jenes. Also ich denke, im Moment geht es sehr, sehr viel darum, dass wir informieren und letztendlich auch kommen die Informationen auch an, so dass die Menschen auch eine gewisse Sicherheit haben und auch verstehen, wie es abläuft. Und wir tasten uns langsam ran an diesen Abläufen. Was bedeutet es, so eng zusammenzusitzen? Wie fühlt man sich dabei? Das müssen wir alles neu erlernen jetzt. Das wird auch eine Zeit dauern.
Sie haben ja vor, hier so eine Talentschmiede zu kreieren. Ist das noch auf dem Plan? Wollen Sie das noch?
Die Talente sind da. Also die Tänzer, muss ich wirklich sagen. Also das Ensemble ist echt stark. Und das war noch, also deswegen noch ärgerlicher, dass wir keine Vorstellungen haben konnten. Also wir haben wirklich großartige Tänzerinnen und Tänzer, und was die an, also nicht nur an technische Leistung bringen, aber auch, sondern auch an unterschiedlichen anderen Sprachen, die sie mit reinnehmen, also außerhalb des Balletts, auch an Persönlichkeiten, auch an Verständnis von dem, was wir tun und wie sie daran gehen, das ist echt besonders. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich die Choreografen, mit denen wir arbeiten. Und da hoffe ich, dass wir in den nächsten Jahren auch Künstlern, die vielleicht noch nicht total berühmt sind woanders, aber dass wir hier Räume schaffen, so dass jeder, also dass man eine gute Balance findet zwischen Leuten, die arriviert sind, die natürlich wichtig sind, weil ihre Sprache vertreten sein muss in so einer Company, aber auch gleichzeitig Leute, die vielleicht ihren Weg erst finden, also dass sie hier einen Freiraum auch für sich haben, um sich auch weiterentwickeln zu können.
Was würden Sie jungen Tänzerinnen und Tänzern raten, die vorhaben, diesen Beruf zu machen? Würden Sie eher abraten oder sagen, ja, go for it, mal sehen, was noch passiert?
Abraten, warum? Das ist der schönste Beruf überhaupt. Also das, ich würde jeden ermutigen dazu. Also im Theater zu arbeiten, als Tänzer oder als Tänzerin, aber auch überhaupt im Theater zu arbeiten, ist also das Beste, was einem passieren kann. Das ist also ohne Frage. Wir haben hier so viele unterschiedliche Berufe. Wir haben Menschen aus aller Welt. Wir sind zum Austausch allein durch die Arbeit, die wir machen, gezwungen. Und das ist eine großartige Sache. Also es ist, wie hier wirklich so unterschiedliche Menschen integriert werden und zusammenkommen. Das ist, also kenne ich von nirgendwo anders. Also ein Theater ist wirklich ein ganz besonderer Ort, der natürlich, es ist ein kultureller Ort, wo etwas entwickelt wird, aber auch wie es entwickelt wird, was da drin stattfindet, es ist fantastisch. Also kann ich jedem nur gönnen, also sowas mal erleben zu können. Und der Tanz als solche, also das ist also nochmal was ganz Besonderes. Ich habe es ja als Kind schon gehabt. Mit 4 Jahren habe ich angefangen, ja. Aber das Tolle ist, also der Tanz ist so komplett einfach, weil man muss als Tänzer, man redet ja immer über die Körperlichkeit der Tänzer und das stimmt. Es ist ein sehr körperlicher Beruf und man muss sich mit seinem Körper, muss man sehr verbunden sein, man muss ihn sehr pflegen. Man muss sich sehr darauf achten, wie man mit seinem Körper umgeht. Aber das ist eigentlich, also was sehr Positives, finde ich. Und das ist aber nicht alles. Also das tägliche Training zum Beispiel, also man steht in einer Gruppe von Menschen, aber für sich, und man muss sich auf sich konzentrieren. Und schon allein diese mentale Übung, sag ich mal, jeden Tag, also diese Fähigkeit, die Tänzer dadurch entwickeln, dass sie das jeden Tag üben, sich in einer Gruppe, in einem Team zu sehen und trotzdem mit so einer Konzentration zu agieren und mit einer Wahrnehmung von dem, was um sie herum passiert, das ist großartig. Also, und das sind alles Qualitäten, die auch über einen Tänzerberuf hinaus, also einem auch viel helfen können.
Okay. 3 Dinge, die sie das Ballett gelehrt hat.
Ich denke, das nicht aufzuhören. Also, ich denke, diese, das ist ja auch etwas, was man vielleicht vom Yoga kennt, also die das üben, dass man jeden Tag von neu anfangen muss. Und das kann man als wahnsinnig frustrierend empfinden oder man kann das akzeptieren, dass es so ist und man stellt sich jeden Tag diese Aufgabe neu. Und das, ich denke, das ist eine große Lehre, die man vom Tanz mitnimmt. Weil ich kann gestern den größten Sprung der Welt gemacht haben oder den schönsten Pirouette gedreht haben oder wie auch immer, aber das wird mir heute nicht helfen. Ich muss das heute wieder mir erarbeiten und erschaffen. Und natürlich jeden Tag, wo ich etwas übe und mache, kann ich tiefer eindringen in diese Technik oder auch in das gewisse Stück, was man da macht, oder in die Figur, in der ich mich einarbeite. Aber es gilt, jeden Tag von vorne anzufangen. Also schon allein die Füße aufzuwärmen. Die sind nicht warm von gestern. Das, was ich gestern getan habe, hilft mir heute nicht. Und das ist etwas, was ich glaube ich fürs Leben ist. So, ja. Aber ich muss 3 Sachen nennen. Das ist. ich denke, das andere auch, aber das habe ich später gelernt. Vielleicht nicht als Tänzer, sondern als ich angefangen habe zu choreografieren und ich dann sozusagen lernen musste, wie andere arbeiten. Das war für mich also schwierig am Anfang. Ich war als Tänzer selber sehr schnell. Ich konnte Abläufe mir sehr schnell merken und auch schnell umsetzen. und habe nicht verstanden, dass andere länger brauchen oder dass andere einen anderen Prozess durchgehen. Und was ich da dann als Choreograf gelernt habe, ist, dass jeder einzelne Tänzer wirklich einmalig ist und oder jede Person, die man begegnet, einmalig ist. Und jeder hat ihre oder seine Art und Weise, mit Dingen, Situationen umzugehen, auch ihre oder seine Leistung zu bringen. Und das ist manchmal schwer zu verstehen oder zu akzeptieren oder zusammenzubringen. Aber wenn man erstmal auch wieder akzeptiert oder versteht, dass jeder was anderes braucht und dass es nur funktioniert, wenn man aufeinander zugeht und nicht, wenn man versucht, so wie man selber tut, den anderen zu erzwingen, dann kann man viel erreichen. Und das ist etwas, was ich auch durch diese Arbeit gelernt habe, wo ich vielleicht als Mensch viel länger für gebraucht hätte oder vielleicht nie gelernt hätte, ja.
Also, und die dritte Sache.
Und die dritte Sache. Ja, also der Tanz, also für mich ich habe die Welt kennengelernt durch den Tanz. Also ich komme aus einem Vorort von Buenos Aires und ich habe...
Tango
habe ich leider nie gelernt, also sollte ich immer noch machen, steht da groß auf der Liste. Aber ich hatte die Gelegenheit, ich bin wirklich durch die Welt gereist, durch meine Kunst. Weil der Tanz ist universell. Das heißt, ich kann heute hier tanzen oder ein Stück einstudieren und morgen in Südkorea, was ich auch gemacht habe. Und
die Sprache ist dieselbe.
Die Sprache ist der Tanz. Also man kommt rein oder als ich in Riga gearbeitet habe, da gab es auch sprachliche Barrieren zum großen Teil, auch kulturelle Barrieren. Und wir haben es trotzdem geschafft, gemeinsam etwas zu entwickeln, zu kreieren. Ich habe viel gelernt über diese Kultur auch dort, über ihre Schwierigkeiten, aber auch über das, was sie inspiriert. Und ich habe so viel von der Welt durch meine Arbeit gesehen. Und das ist ein großes Privileg und auch ein Geschenk. Und ich versuche immer, das auch, offen dafür zu bleiben, was reinkommt. Wie man so schon sagt, offene Poren zu behalten für die Menschen, aber auch für die Kulturen, die mir so begegnen. Und schaue, was ich davon weitergeben kann oder teilen kann mit anderen dann. Ja.
Herr Volpi, vielen herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Gerne.
Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Vielen Dank.
Gerne.
Wer noch mehr über Demis Volpi und die Ballettaufführung der Kompanie Ballett am Rhein erfahren möchte, der kann auf www.operamrhein.de gehen. Das war der Podcast Kultur im Ohr, der Podcast für Kulturschaffende. In der nächsten Folge spreche ich mit Susanne Diemann. Die Designerin und Dozentin hilft Kreativen, sich stark am Markt zu machen und gibt Tipps, wie auch Kulturschaffende sich in dieser Zeit besser aufstellen können.